Für alle, die in Bochum dabei waren bei unserer ersten Ausstellung, ihr erinnert euch bestimmt an die beiden iPads in einem alten Rahmen. Golden, italienisch, sieht super aus und die iPads waren in dem Rahmen drin und es lief in Dauerschleife die Plakate, die Fotos der super frommen Gäste aus über 300 Folgen. Sehr beeindruckend, alles durchlaufen. Da sind tolle Aufschriften dabei gewesen und die iPads waren dann in so einem Rahmen drin und die standen dann 3 oder 4 Sekunden. Die Plakataufschriften der super frommen Gäste ist ja nicht nur so eine Frage nebenher, sondern es dient dazu, das Herz und die Gefühle der Erzähler auf eine Plakatwand zu kriegen. Ich nehme das jetzt schon mal vorweg, weil die Aufschrift von Monika heißt, die Zeit heilt keine Wunden, Jesus schon. Super fromm, geht zum Jesus, das ist klar. Und doch nicht immer um eitel Freude, Sonnenschein. Eigentlich nie. Und so ist es auch bei ihr. Sie hat gesehen, wie sich, ohne jetzt zu viel zu spoilern, wie ihr Vater sich umgebracht hat, und zwar in den Tod gestürzt. Und was das mit diesem kleinen Mädchen macht, hat sehen müssen, wie das sich ausgewirkt hat, das kommt in dem Film. Und jetzt nochmal der Bogen zu der Aussage aufs Plakat von Monika, dass die Zeit keine Wunden heilt. Da nimmt sie uns mit rein in diese Zeit. Dieses Suchen und dieses Wegziehen von Österreich hin nach Mexiko, dort auch nicht klarkommen und dann die Begegnung mit Jesus. Wir sind ja hier jetzt gerade im Advent. Der Film kommt, lasst mich nicht lügen, irgendwann 12. oder irgendwas Dezember. Und das ist so die Zeit, wo das Herz weicher wird. Und ich wünsche euch, dass, wenn euer Herz hart ist und ihr seht so einen Film von der Monika, dass euer Herz weich wird und ihr zuhört und staunt darüber, was Jesus macht. Angekündigt von den Engeln seiner Zeit. Frieden mit euch, ein Friede zwischen Mensch und Gott. Und das wünschen wir uns als ganzes Team für euch als Zuschauer, dass dieser Friede in euch einkehrt, dass Jesus in euch einkehrt. Nächstes Jahr gibt's auch wieder super fromm. Aber jetzt erstmal, lasst uns Monika reden und hört zu, wie sie ihre Geschichte erzählt. Traumatische Kindheit.
Ja.
Das erste Wort, nur 3, 4 Sätze, traumatische Kindheit.
Ja.
Dachte ich, oh Schande, was war da los?
Ja, da war einiges los. Da
erzähl mal.
War, wo soll ich beginnen? Ganz vom Anfang an?
Ja, wo du willst.
Ich beginne mal mit meiner kaputten Vaterbeziehung. Und begonnen hat es eigentlich dadurch, dass er mich gar nicht wollte. Und dass er meine Mama gebeten hat, mich abzutreiben. Meine Mama hat das nicht übers Herz gebracht. Und so bin ich jetzt hier auf dieser Welt und mittlerweile auch schon ganz froh darüber. Im Alter von 6, als ich 6 Jahre alt war, damals gab es nur meine Schwester, meine kleinere Schwester und meine Mama.
Du bist die Älteste.
Ich bin die Ältere. Im Alter von 6 Jahren, also als ich 6 Jahre alt war, hat er dann seinen ersten Schub gehabt. Wir wussten damals nichts über seine Schizophrenie. Ah. Es wurde später Schizophrenie bei ihm diagnostiziert. Wir wussten nichts davon. Und eigentlich erst durch seinen ersten Schub, wo er völlig durchgeknallt ist.
Wie hat sich das ausgewirkt?
Er wollte uns umbringen. Er wollte meine Mutter umbringen und mich und meine kleine Schwester. Uns hat er aufs Bett geworfen. Wir dachten damals, ach super, der Papa spielt mit uns. Ne?
Nein!
Ich habe aber dann später die Axt unter der Kommode gesehen. Da lag eine Axt unter der Kommode. Und damals war mir das alles gar nicht bewusst, was da ablief. Ne? Die Mama ist vereitelt, wurde es eigentlich, dass er nicht mit seinem Plan durchkam. Dadurch, dass meine Mama, wir haben damals in Wien gewohnt und da gab es eine Glastür, da ist sie rausgesprungen und durch das Klirren des Glases
durch die geschlossene Tür.
Durch die geschlossene Tür, ja, ist sie rausgesprungen und dadurch offensichtlich, durch das Klirren des Glases, ist er wieder zu sich gekommen. Und es wurde dann die Polizei verständigt von den Nachbarn. Und ich kann mich dann nur erinnern, dass die Polizei, Papa hat uns dann aufs Bett zu sich gezogen und bleibt hier bei mir und geht ja nicht weg und keine Ahnung. Und es kam dann die Polizei und dann wurde er vor unseren Augen in Handschellen abgeführt. Das war und auf die Psychiatrie gebracht. Das war sein erster Schub. Damals war ich 6. Meine Mama hat ihn dann auf Revers rausgenommen, weil...
Was heißt das?
Auf Revers, sie musste etwas unterschreiben,
ah, okay.
Weil die Ärzte wollten ihn dort behalten. Er hat aber gemeint, die sind alle verrückt da und ich doch nicht. Ne?
Warum ich bin soll der Einzige,
ich da
der
normal, normal ist. Was mache ich hier?
Oh nein.
Dann hat die Mama ein Revers unterschrieben und er ist dann wieder zu uns in die Familie gekommen und war dann noch ruhiger. Es war, eigentlich war er ein sehr geselliger, lustiger Mann. Zumindest aus den Schildern von meiner Mama weiß ich das. Aber dann war er sehr zurückgezogen nach seinem ersten Schub, viel ruhiger als sonst. Er hat sich schon
6.
sehr verändert. Ich war 6. Einiges habe ich aus der eigenen Erfahrung, vieles aus Erzählungen von der Mama, dass ich da jetzt so drüber reden kann. 5, 6 Jahre später, glaube ich, war so 11, 12, hat er dann seinen zweiten Schub gehabt. Und da wollte er sich nicht uns umbringen, sondern wollte sich selber umbringen und hat sich, wir haben damals im 4. Stock in Wien gelebt und hat sich vor meinen Augen runtergestürzt. Und ich kann mich noch erinnern an die Szene, ich halte ihn bei der Unterhose fest und sage, hey Papa, mach das nicht, bleib da, Papa, bleib da. Und dann hat er sich runtergestürzt, wir sind runtergelaufen und das war dann auch relativ schnell. Nachbarn haben mich aufgehalten, damit ich das nicht sehe, wie er da liegt. Ich habe dann nur mehr die Blutlache gesehen, die noch da war. Und dann ist er wieder im Krankenhaus gelandet natürlich, war ein ganzes Monat im Koma, hat überlebt, war ein ganzes Monat im Koma und ist dann wieder aufgewacht, aber halt mit irreversiblen Gehirnschäden. Und war dann den Rest seines Lebens, er hat sogar noch ganze 30 Jahre gelebt, ein Vegetable. Ne? Und,
sag mal, ja. du hast ihn an der Unterhose versucht zu retten.
Ja, ich wollte ihn festhalten.
Zu halten und zu retten, damit er nicht runterspringt.
Damit er nicht runterspringt,
und was? Wenn die 11 Jahre alt und
ich konnte es nicht verhindern.
Guckst und oben runter, dann liegt er da.
Ja. Also es war
furchtbar.
Es war ganz furchtbar. Also es war der erste Schub schon schlimm. Was hat es bei mir ausgelöst? Ich war extrem ängstlich, habe ständig mit Albträumen gekämpft, war ein sehr ängstliches, zurückgezogenes Kind, scheu. Beim zweiten Schub habe ich natürlich immer wieder gehofft, hoffentlich wacht er auf und wird wieder gesund und unser Papa kommt wieder zurück. Ist nicht passiert.
Gabst du dir die Schuld?
Ja, natürlich.
Natürlich. Dass du ihm nicht helfen
bewusst
konntest,
oder unbewusst? Oder? Also zuerst natürlich unbewusst, ne? Später bewusst, ist mir das bewusst geworden. Habe mich schon sehr schuldig gefühlt.
Da ist doch ein Leben vorbei mit 11, oder?
Nicht
oder
ganz.
Hast du dich verhalten?
Ich habe das große Glück gehabt, ist echt ein Segen, dass ich eine gute Mama gehabt habe. Ich habe echt eine gute Mama gehabt. Natürlich hat die auch mega gekämpft und ist die auch ganz oft ausgefallen. Als sie war total mit Glas, also wie sie da aus der Tür gesprungen ist, war sie auch im Krankenhaus und wir wurden bei Nachbarn untergebracht, bis sie von ihren Verletzungen geheilt war und wieder zurück nach Hause kam. Dann nach dem zweiten Schub wollte sie den Papa nicht im Heim lassen, hat sie wieder nicht übers Herz gebracht, hat sie nach Hause genommen und ist dann letztendlich im Burnout gelandet und an dieser Last zerbrochen und musste erkennen, es geht nicht anders, er muss ins Pflegeheim. Und dann war sie natürlich auch viel krank. Und oft auch für mich emotional nicht da. Und ja, ich bin ein sehr, wie soll ich sagen, sehr einsames, als einsames Mädchen, einsames, trauriges Mädchen aufgewachsen.
Ja, auch mit Scham, oder?
Mit viel Scham, mit sehr viel Scham.
Warum? Da ist deren Papa aus dem Fenster
richtig
gesprungen ist.
Genau.
Oder der mit der Axt auf sie los wollte.
Ja.
Was hat die kleine Monika dann gemacht? Sich zurückgezogen?
Die kleine Monika hat sich innerlich sehr zurückgezogen Und ich habe mich dann ich war eine gute Schülerin und ich habe mich, und da habe ich viel Liebe und viel Anerkennung bekommen. Ich habe mich dann darauf konzentriert. Und ich meine, das ist so im Nachhinein nicht eine der schlechten Kompensationsstrategien, ne, die es so gibt mit so schwierigen Situationen.
Du hättest natürlich auch anders machen können, ne?
Ich hätte es anders machen können.
Definitiv, ja.
Also ja. Und dann war ich sehr gut in der Schule, habe viel Lob gehabt und irgendwie auch viel Unterstützung von Lehrern, die mich unterstützt haben. Und irgendwie war das auf der einen Seite, es war sehr viel Gutes oder Normales nach außen hin, ziemlich normal, ja, versucht zu funktionieren. Innerlich war ich aber ziemlich zerbrochen. Nur wusste ich das damals noch nicht.
Konntest du gut hinter der Maske leben?
Ich konnte ganz lange gut hinter der Maske leben. Ich bin aber dann mit 17, und vielleicht, ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen und ich bin sehr gerne zu diesen Veranstaltungen gegangen, Jungschar und diese Sachen. Mit 17 allerdings, das war dann kurz nach meiner Firmung, bin ich dann in die Rebellion gegangen. Mit 17 habe ich mir gedacht, so, auswärtig Schluss, also bis 17 habe ich es ganz gut geschafft. Mit 17 habe ich auswärtig Schluss, ich scheiß auf Gott, mit so einem Vater will ich nichts zu tun haben. Außerdem, man, so viel Leid im Leben und so viel Leid in meinem Leben, wie soll ich da noch an einen guten Gott und einen guten Vater glauben? Außerdem habe ich auch diesen Gott der Liebe, der gepredigt wird oder so, nie wirklich erfahren. Mhm. Und ja, ich bin dann...
Rebelliert hast du, aber die Schule hast du geschafft?
Die Schule habe ich geschafft.
Rebelliert gegen Gott?
Rebelliert gegen Gott. Also innerlich war ich die volle Rebell, äußerlich war ich total angepasst.
Alles, hat alles wunderbar.
Total angepasst.
Musterschülerin.
Ja, natürlich. Na, ja, genau.
Und innen lecken.
Ja, ja, genau. genau.
So wie es halt läuft.
Ja, ja. Genau. Mhm. Was es nicht leichter gemacht hat, ist, meine Mama hat dann noch andere Männerbeziehungen gehabt, also andere Männer in die Familie mit hineingebracht. Im Stück waren es 3. Und der letzte, also der Vater von meinem jüngsten Bruder, der war auch schwierig. Mit dem war es auch ganz, 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 ganz schwierig. Und was mich dann dazu geführt hat, mit 18, ich will einfach nur weg, weg von zu Hause, weg. Bin dann nach Innsbruck gegangen, habe dann dort meine Ausbildung fertig gemacht. Und dann war mir auch Österreich viel zu klein irgendwie. Also nicht nur scheiß Gott und scheiß Ding, sondern scheiß auf meine Kultur, scheiß auf ganz Österreich.
Ich, da hat die volle Rebellin halt, ne?
Volle Rebellin.
Klar. Ich, und wohin ging's?
Ich wandere aus. Ich gehe aus. Also zuerst ging's mal nach Amerika und dann ging's nach Mexiko.
Nach Mexiko?
Nach Mexiko. Genau, da habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Und dann haben wir so super American, the bitch.
In welchem Alter?
Also 2021.
Gut, da ist alles gehypt.
21. Mhm, 21.
Logisch.
Genau. Also ich hatte gerade meine Ausbildung fertig gemacht, auf nach Mexiko. Also zuerst nach Amerika und dann eben sind wir in Mexiko hängen geblieben, sozusagen. Ich habe begonnen mit zu studieren, Italienisch und Französisch, bin dann aber auf Tourismus umgesattelt, weil das war mir zu langweilig, das ging mir zu langsam und ich wollte raus in die große, weite Welt und die Welt erkunden. Und nee, also ich brauche etwas Kürzeres, womit ich schneller fertig bin, damit ich das machen kann. Habe ich dann gemacht, dann Mexiko, Norden von Mexiko, direkt am Golf von Mexiko, also so 7 Stunden von der texanischen Grenze. Und ja, mit wahnsinnig hohen Erwartungen und Träumen und was weiß ich. Und jetzt wird alles gut und mein Leben wird super, endlich. Und jetzt geht's los für mich. Und naja, wie es dann halt so kam, war es nicht viel anders. Also das Gleiche in Blau, würde ich mal sagen. Hier in Grün, die schönen Berge, die grünen Wiesen. Dort mit Meer, das Gleiche in Blau. Also ich habe genauso die Demütigungen an jezornigen, gewalttätigen Ehemann, der damals ein Alkoholproblem hatte. Und,
der dir Gewalt angetan hat?
Der mir Gewalt angetan hat, der Wutausbrüche hatte und damit nicht umgehen konnte. Und naja, und bis zu dem Punkt, wo ich irgendwann einmal habe ich innerlich völlig resigniert. Ne? Das heißt, war noch die Hoffnung, ah super, jetzt wird sich alles ändern. Bis ich dann völlig resigniert habe. Und
wie lange war das von Eintritt ins Land bis Resignation?
Das ging relativ schnell. Ich kam relativ bald an meine Grenzen, muss ich ehrlich sagen.
Hast du schnell
ich war ja ohnehin schon ziemlich ausgelaugt von meiner von meiner traumatischen Geschichte. Ne? Ja. Das ging dann relativ schnell eigentlich. Paar Jahre. Und dann wurde unser erster Sohn geboren. Und dann habe ich Schwierigkeiten gehabt mit der Geburt. Die Geburt war eine Risikogeburt. Und dann war ich ziemlich lange in einer Depression. Ich hatte immer wieder so depressive Schübe, nur wusste ich das damals nicht, dass es depressive Schübe waren. Ich hatte immer wieder Panikattacken, nur wusste ich das damals nicht, dass es Panikattacken waren. Ich dachte, der Kreislauf haut mich einfach um. Genau, und da war ich dann ziemlich lang. Und da eigentlich, glaube ich, es war in der Depression, wo ich dann eigentlich resigniert habe. Und dann habe ich gesagt, okay, das war's. Mehr gibt's jetzt für mich. Für mich war das Leben gelaufen irgendwie. Ich habe dann schon ein paar Mal mir überlegt, soll ich mich jetzt umbringen, soll ich mich nicht umbringen? Da war ich eigentlich dann nicht mutig genug dazu, das auch umzusetzen.
Trotz Kind.
Ich
kein Vorwurf.
Ich sah einfach gar keinen Ausweg mehr für mich. Für mich war das irgendwie.
Und es hat sich gelaufen. Ja wiederholt, ne?
Es hat sich wiederholt, ich komme da nicht raus. Offensichtlich ist es mein Schicksal. Ne? Da komme ich einfach nicht
raus. Hast du auch gedacht, dass du schizophren bist?
Ja, die Angst habe ich sehr, sehr lange gehabt. Die Angst habe ich wirklich sehr, sehr lange gehabt. Was mir gar nicht so bewusst war, zuerst am Anfang. Aber doch, ja, voll.
Wie kam so eine langsame Veränderung? Du warst ja am Ende. Mit Depressionen und Suizidgedanken.
Ich war am Ende. Und wie gesagt, ich war am Ende mit 17, habe ich so, Gott gibt's nicht, und ich war echt lange bemühte Atheistin. Nichtsdestotrotz hat Gott mir aber in meinem Weg, immer wenn ich auf Reisen war, also immer wieder Christen auf den Weg gestellt. Und ich habe Erlebnisse mit Christen gehabt. Und da gab's, die haben mich mal dorthin eingeladen, mal dahin, und dann war ich Kontakte mit christlichen Kirchen geknüpft, und war ganz sporadisch war ich dort, und irgendwie hat mir das immer gestärkt und was gegeben, aber von dem wollte ich bloß alles nichts wissen, ne? Das ist nichts für mich, aber ja. Und ich weiß noch, bei unserem, und wir waren ja ständig hin und her, also die ersten gemeinsamen Ehejahre und Familienjahre waren ja wahnsinnig schwierig, weil diese innere Zerrissenheit so groß war. Ich konnte nie ein großes Stück in Mexiko sein. Ich musste wieder zurück nach Österreich.
Um
auszureißen, weil ich es da nicht mehr ausgehalten habe. Ne? Und dann war man das erste Mal waren wir 1,5 Jahre Mexiko, dann 9 Monate in Österreich. Dann hat Marco, mein Mann, nicht ausgehalten. Dann musste er wieder zurück. Dann waren wir wieder und immer alles aufgeben und immer wieder von neu anfangen.
Das hört sich total,
das haben wir dreimal gemacht. Extreme Zerrissenheit, extremer Unfriede, extrem, und auch nicht wissen, wer bin ich, wo gehöre ich hin, was will ich mit mir, wo geht's hin. Also orientierungslos, zerrissen.
Genau das ist es.
Ja.
So kommt's rüber.
Da waren wir wieder mal kurz vor einem, vom dritten Mal zurück nach Mexiko. Und ich hatte ja immer Albträume. Und da hatte ich wieder mal einen Albtraum. Aber da war etwas anders. Also normalerweise bin ich aus diesen Albträumen immer aufgewacht, schweißgebadet und einfach nur, oh Gott, Gott sei Dank, es ist vorbei, es ist nicht wahr. Am Ende dieses Albtraums bin ich zwar auch schweißgebadet aufgewacht, aber am Ende dieses Albtraums ist mir plötzlich eine Hand erschienen, im Traum. Es erschien mir eine Hand im Traum, und ich dachte, erster Gedanke, Moni, greif zu, das ist die rettende Hand Gottes. Es war da was, dass ich nach Rettung ausgestreckt habe, irgendwie noch Funken Glaube, ja, vielleicht gibt's ja Gott doch, oder ich brauche Gott. Die rettende Hand Gottes. Zweiter Gedanke, genauso intensiv, Moni, greif bloß nicht zu, das ist die verführende Hand des Teufels.
Was denkst denn du alles?
Ja, und so bin ich aufgewacht. Na?
Das ist ja strange.
Das ist total strange, aber es hat genau dargestellt meinen inneren Zustand.
Deine Zerrissenheit. Ja, komplett richtig.
Diese Zerrissenheit, es hat genau das, und auch diese Unfähigkeit zu handeln. Weder hier noch da. Jedenfalls, was habe ich mir mitgenommen? Ganz hinten, ganz irgendwo weit hinten im Kopf oder im Gefühl, das kann ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie war so dieser Gedanke da und dieses Gefühl, du hast zwar jetzt mit der Hand nichts anfangen können, aber irgendwann einmal wird es eine Bedeutung haben in deinem Leben. Das war's. Dann sind wir nach Mexiko, wieder mal nach Mexiko zurück, übersiedelt. Das war circa 3 Monate später, das war das 3. Mal. 3 Monate später gehe ich wieder auf eine Einladung von Christenfreunden, mit denen ich, wo ich halt sporadisch eben in diese christliche Freikirche in Mexiko eingeladen habe, gehe ich wieder mal hin und ich sagte, das war mein Tag. Ich gehe rein und ich habe ja so Angstzustände immer gehabt. Und wenn ich irgendwo Räume betreten habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, jeder starrt mich an. Ich will da nicht rein, da passe ich nicht hin. Ich gehe lieber, da verziehe ich mich lieber. Ich habe das nie ausgehalten, ich habe das nie gut ausgehalten. Vor allem, wenn ich niemanden gekannt habe und so. Ich gehe da rein und mit diesen allen Angstgefühlen und was weiß ich, was ich da hatte, ich gehe da rein. Und dann kam vom Pastor, von der Predigt, kam dieses eine Wort, das mich so geflasht hat, wo Jesus, wo er sagt, kommt zu mir all jene, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir all jene, die... Und ich stehe da und wow, das bin ja ich. Ich bin die, die so mühselig und beladen ist. Ich kann nicht mehr. Das bin ich. Und ich setz mich rein und ich war berührt, ich war geflasht und es kam mir dann noch mehr. Und ich war so berührt. Es war, als ob alles, was der einfach... nur für mich gesprochen war und so mein Herz berührt hat. Und dann sitze ich da drinnen, voll berührt. Und ich weiß, ich war gemeint. Und dann sagt der da vorne, so, wenn jetzt irgendjemand von euch dabei ist, der heute berührt worden ist, oder den Gott angesprochen hat, und der jetzt sein Leben Jesus geben möchte, der soll doch aufstehen und rausgehen.
Raus?
Rausgehend, also zum vorne zum Altar und wir beten für diese Leute. Und ich sitze da drin und ich wusste genau, dass ich gemeint war. Jedes Einzelne hat mich so berührt. Ich wusste genau, dass ich gemeint war. Ich wäre nie im Leben, never ever, wäre ich aufgestanden. Obwohl ich wusste, dass ich gemeint war und dass ich Hilfe brauche und dass ich es nicht mehr schaffe und dass ich Jesus brauche, der mich aus dem Verkauf zieht. Obwohl ich am Ende war. Obwohl ich war handlungsunfähig, genauso wie in dem Traum. Ich konnte weder ablehnen noch zugreifen, nichts. Ich saß da drinnen, gebannt in meinem Stuhl. Niemals im Leben wäre ich aufgestanden, niemals. Wenn dann nicht plötzlich der da vorne gesagt hat, und wenn Gott dir heute seine helfende Hand ausstreckt, dann weise sie nicht ab. Bumm. Auf einmal war das da, die helfende Hand. Dann weise sie nicht ab. Und irgendwie, okay, scheiß drauf. Probierst das einfach. Schlimmer kann es nicht werden. Ich hatte ja solche Angst.
Und du standst
ich
auf.
Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Und ich war ja so von Angst gelähmt. Die Angst hat mich so gelähmt, die hat mich nichts tun lassen. Weder leben noch rausgehen aus der Beziehung, noch irgendein ein gutes Leben aufbauen. Konnte ich nicht. Und in dem Moment, und dann war die Hand da und dann, okay. Und ich stand auf und ich ging raus und ich habe geflennt und geheult. Und es war einfach so schön. Es war so schön. Irgendwie war es, ob diese tiefe Traurigkeit, die ich so viele Jahre runtergedrückt habe, die ja eh immer da war, aber ich nicht mir eingestand, dass ich ein trauriges Mädchen bin, das nach Liebe sucht und sie nirgends gefunden hat. Das war plötzlich, als ob das rauskommen darf. Endlich so ein Ventilieren der Seele. Und ich habe ja auch nie geweint. Das ist ja auch interessant. Bis dorthin konnte ich nicht weinen.
Und da hast du geweint.
Ich konnte nie weinen. Hm. Bis dahin habe ich geweint. Und das war so eine Erleichterung. Das war so schön. Und dann habe ich pausenlos geweint. Immer überall. Das war mir schon peinlich. War sogar im Autobus. Und in Mexiko kannst du im Autobus nicht weinen, weil das bleibt nicht ungesehen. Du bleibst nicht alleine. Also mindestens 5, 6 Leute da, die dich trösten wollen. So extrem entzückend. Aber unangenehm, wenn man das nicht gewohnt ist. Und wenn man es... Ja, jedenfalls.
Wie hat dein Mann reagiert?
Wie hat mein Mann reagiert? es war dann so, also es ist dann, ich glaube, es ist dann, für meinen Mann ist es schlimmer geworden, weil ich dann, erstens einmal bin ich dann zu den Gottesdiensten gegangen, anstatt sonntags gemeinsam bei der Familie zu sitzen. Und es war ganz, ganz wichtig. Sonntag hat sich die ganze Großfamilie, ich habe in einer Großfamilie gelebt, die Großfamilie war versammelt am Tisch. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte Gott ehren, Gott an erste Stelle, und ich gehe Gottesdienst. Auch, obwohl mir das sehr wichtig war. Ich habe das immer geliebt, diese Familien. Das war so ein Stoßdämpfer für mich. Die Familie war super. Ich habe immer gesagt, also mittlerweile habe ich mich scheiden lassen von meinem Mann. Also, und ich sage ihm, ich habe mich immer nur von meinem Mann scheiden lassen, niemals von meiner mexikanischen Familie. Die waren großartig und ich habe so viel Schönes und Heilsames erlebt in dieser Großfamilie, obwohl das auch schwierig war für mich, weil ich das ja gar nicht gewohnt war. Ich war immer allein gelebt, mit 18 von zu Hause weg und immer alles alleine gemacht, alleine Entscheidungen getroffen, alleine durch die Welt gezottelt und so.
Also war ja konfliktbeladen.
Ja, natürlich. Und es war dann, naja, es hat am Anfang, wie soll ich es, vielleicht, ob das ein Auslöser war, dass die Gewalt dann, dass es noch gewalttätiger geworden ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber.
Es wurde noch gewalttätiger.
Ich bin dann schon sehr oft geschlagen worden, wenn ich in den Gottesdienst gegangen bin, ne? Weil wie kann ich nur in den Gottesdienst gehen und die Familie so
vernachlässigen,
ne? Ja, aber das war mir wichtig. Das war mir wichtig und das war gut so. Und das war auch richtig schön, weil die haben mich dann immer wieder aufgepäppelt. Und irgendwie habe ich dann so diese Erfahrung von Daniel aus der Löwengrube gemacht, ne? Dort wurde ich aufgepäppelt, dann war ich wieder, war mein Selbstgefühl wieder stärker, und dann kam ich wieder heim. Und dann habe ich irgendwann einmal die Erfahrung gemacht, ja, okay, ich bin immer noch in der Löwengrube. Aber der Löwe, er fletscht zwar noch und er
hockt da.
Und er hockt da und er will beißen, aber es macht mir nicht mehr so viel Angst. Ja. Ja.
Gingst du zurück nach Österreich?
Ja, ich ging dann zurück. Das ist auch eine spannende Geschichte, weil es war relativ schnell, habe ich das gefühlt, ich bin jetzt, mein nächster Schritt ist einfach ein Bibelinstitut zu absolvieren. Da habe ich mich ins Bibelinstitut eingeschrieben und da gab es viele Einheiten für innere Heilung und es war so heilsam für mich. Und eine Episode, da kommen wir jetzt wieder zurück auf diese ständig Österreich. Ich war damals in Mexiko eine Frage, die in dieser Einheit war, sagt, was steht zwischen dir und Gott? Gibt's etwas, was zwischen dir und Gott steht? Gibt es etwas, was du lieber hast, was dir wichtiger ist als Gott? Und auf einmal taucht, ja, meine Berge, mein Österreich, ja, tauchte das auf.
Auch dann doch,
ja, natürlich. Also das hat mich ja immer wieder zurückgezogen. Das war so wie ein Bungee-Jumping, ich musste zurück nach Österreich. Meistens waren es so maximal 1,5 Jahre, also bin ich nicht länger ausgehalten, diese Rastlosigkeit. Ich musste wieder zurück. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, Gott will jetzt meine Berge. Und ich bin sehr dramatisch. Und ich habe mir das dann vorgestellt, wow, meine Berge in einem rosaroten, riesengroßen Zellophanmarsch. Und ich schenke das meinem Papa, weil jetzt habe ich ja die Liebe von meinem Papa erfahren. Und hey, ich darf meinem Papa was schenken, habe ich damals noch gedacht. Ich kann ihm was schenken. Oh, cool. Hier hast du, Papa, Tränen. Also unter Tränen, natürlich war das unter Tränen und Trotz und so. Drama pur. Okay, selbst wenn ich nie wieder zurück darf nach Österreich, hier hast du. Ja.
Cool, dass Gott auch mit solchen Leuten klarkommt, oder?
Genau. Ja. Und dann habe ich, aber ich habe es wirklich ernst gemeint. Ich habe es todernst gemeint. Selbst wenn ich nie wieder zurückgehen darf nach Österreich. Hauptsache, du bist bei mir. Hauptsache, ich verliere das nie wieder, diese Liebe. Hauptsache, das bleibt ewig bei mir. Und dann ist es mir wurscht, ob in China, in Österreich oder in Mexiko. Hauptsache, du bist bei mir. Und habe das dann abgegeben, in dem Gedanken, okay, Gott will, dass ich in Mexiko bleibe. Und ich hatte Frieden damit. Es war okay für mich. Monate später bin ich draufgekommen, dass nicht ich ihn beschenkt habe, sondern dass ich die Beschenkte war, weil es kam dann diese magischen, sagen wir, diese 1,5 Jahre, wo ich dann so, aus, gehen wir nach Mexiko, kam und ich hatte Frieden im Herzen. Es war kein Zug mehr. Ich musste nicht nach Österreich. Es war genauso schlimm. Es hat sich so in unserer Ehe, in unserer Beziehung nicht viel verändert. Mhm. Die Umstände waren die gleichen. Aber drinnen hatte ich diesen Frieden.
Ja, und der Sohn musste ja auch irgendwo auf die Schule, gell?
Ja, und er musste, genau, er war dann schon eingeschult. Okay, das heißt, gut, ich bleibe in Mexiko. Gott, wir sind in Mexiko. Ich bleibe in Mexiko. Absolut okay für mich. Und dann, komischerweise, kam dann die Wende. Dann hat mein Mann angefangen. Du, Monika, wann gehen wir wieder nach Österreich? Sag ich, was ist denn los mit dir? Das ist eigentlich mein Part. Gell? Das hab ich, warum? Ja, wann gehen wir wieder nach Österreich? Ja, wann gehen wir wieder nach Österreich? Dann sind wir insistenter geworden. Dann haben wir im Bibelinstitut auch gelernt, dass wie Gott leitet und wie Gott führt. Und manchmal führt er auch durch ungläubige Ehepartner. Ne? Das, und dann habe ich, okay, muss ich das jetzt ernst nehmen? Ich meine eigentlich, hey Gott, ich käme jetzt überhaupt nicht mehr aus. Zuerst willst du meine Bär kommen, dann sagst du mir, ich soll in Mexiko bleiben, jetzt tue ich wieder zurück nach Österreich. Mann, was ist da los? Ich käme mir nichts mehr aus, hilf mir. Ne? Und dann habe ich einige Bestätigungen gebraucht, um wieder sicher zu sein, okay, es ist die Zeit, dass nach Österreich. Weil ich wollte eines vor allem nicht, ich wollte nicht zurück nach Österreich in das Gleiche, oder ich wollte nicht zurück nach Österreich und das verlieren, was ich geschenkt bekommen hatte. Ich wollte nicht zurück nach Österreich in Rebellion und in Ungehorsam. Und dann hat das auf vielerlei Art und Weise bestätigt und dann wusste ich, okay, es ist zurück nach Österreich. Und damals dachten wir noch, vielleicht für 5 Jahre. Mittlerweile sind das schon, wie alt ist die Debbie jetzt? 26 Jahre ist das jetzt her. Sind in Österreich geblieben. Immer noch. Die Ehe ist nicht mehr, also die Ehe ist nicht, hat keinen Bestand gehabt. Aber es hat dennoch hat's für mich, war es auch so schwierig, aus dieser Ehe auszusteigen. Hat trotzdem noch 21 Jahre gedauert. Dass ich sage, nee,
mit Gewalt,
das tut dir nicht gut. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte es für mich alleine wahrscheinlich nicht gemacht. Weil ich habe gelernt, auch aus meiner Herkunftsfamilie, meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig. Bei uns hat sich immer alles um den Papa gedreht. Der Papa musste es gut gehen, der musste ruhig gestellt werden, wenn der Papa ausglippt, das war Chaos. Und es ist uns allen schlecht gegangen. In meiner Ehe war es auch so ähnlich. Mann befrieden, der muss, wenn es dem gut ist, irgendwie. Und ich habe für mich gelernt, und es war schon ein Muster, das für mich ganz natürlich war, ja, ich bin eh nicht so wichtig. Und dann war es, Hauptsache meinen Kindern geht's gut, Hauptsache meine Kinder sind safe. Ne?
Und wer ist Gott für dich?
Oh Gott, wer ist Gott für mich? Gott ist mein liebender Vater,
ja,
der gut auf mich schaut,
ja,
der immer für mich da ist. Jesus ist auch der immer da ist. Der immer da ist, der nie weggeht, auch wenn jetzt, ich habe geliebte Menschen verloren oder sind nicht mehr in meinem Leben. Aber Gott ist da und er geht nie weg und er ist immer da.
Hast du es bereut, diesen Schritt?
Niemals. 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 Never ever. Das war die beste Entscheidung meines ganzen Lebens. Und ich, wie gesagt, Es ist zwar nicht alles so aufgegangen, weil ich habe mir gedacht, super, jetzt hast Gott an deiner Seite, der stärkste im ganzen Universum, der wird sich auch deine Ehe kitten und der wird alles jetzt gut machen, ja, was bei dir nicht so gut läuft. Ja, ist nicht so passiert. Die Ehe ist kaputt gegangen. Ich habe auch ein Hüftleiden von Kindheit an. Ich habe schon meine dritte Prothese. Also ich konnte mit 40 sozusagen wortwörtlich nicht mehr auf eigenen Beinen stehen und habe schon drei Hüftprothesen. Viele Sachen sind gar nicht so gekommen, wie ich es mir gewünscht oder vorgestellt hätte. Nichtsdestotrotz ist es das Beste, was mir je passiert ist, diese Liebe zu erfahren, Gott in mein Leben einzuladen und zu entscheiden, mit ihm durchs Leben zu gehen.
Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, Monika. Ein wunderschöner Schlusssatz, der ganz still daherkommt, ganz ohne Drama.
Drama hat abgenommen.
Ja, aber das macht dich ja so sympathisch. Echt. Und das Coole ist ja auch, dass Gott mit allen unseren Eigenschaften völlig nicht nur zurechtkommt, sondern auch darauf reagiert, gell? auf den Wunsch, dass du ihn erlebst. Mhm. Vielen Dank fürs Erzählen.
Sehr gern.
Vier kleine Schlussfragen.
Okay.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
Oh, es gibt so viele Bücher, da tue ich mir wirklich schwer, eine Auswahl zu treffen, weil ich sehr gerne lese. Aber eines, was mich wirklich geprägt hat und mir geholfen hat, in diesem Prozess auch meine inneren Wunden zu verarbeiten und zu einer reifen Persönlichkeit heranzuwachsen, war Changes That Heal von Dr. Henry Cloud. Ich weiß nicht, ob es in Deutsch auch gibt. Ich habe es jetzt in Englisch gelesen.
Changes
That Heal. Und gelernt habe. Ja, genau, das ist es. Absolut cooles Buch, hat mir sehr, sehr viel geholfen.
Und zum coolen Buch jetzt die coole zweite Frage.
Ja?
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Puh, zu Drama.
Okay. Okay.
Sorgen, Zukunftsängste, Zucker im Kaffee und Kuchen.
Dann machen wir gleich mit der dritten Frage weiter, und zwar, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
In letzter Zeit tatsächlich Pausen einzuschalten in meinem Alltag. Ich bin ja nicht sehr diszipliniert gewesen. Habe es mittlerweile aber schon geschafft, dass ich so meine fixen Zeiten mit Gott habe, und die sind mir so wichtig geworden. Aber was ich jetzt in den letzten 5 Jahren, gerade nach Covid, zusätzlich eingebaut, es gibt eine One-Minute-App von John Eldridge, und der sagt, dass man Pausen im Laufe des Tages einbaut. Einfach kurze Pause, okay, Herr, alles, ich geb dir alles und jeden, was mich gerade beschäftigt, und ich konzentriere mich jetzt nur auf dich, begegne mir.
Letzte
Ganz
Frage.
Kurz, im Alltag.
Plakat.
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Weil ich mich festlegen muss, gell?
Ja.
Ich muss mich jetzt festlegen.
Ja.
Okay, ich lege mir jetzt einfach fest, die Zeit heilt keine Wunden. Jesus schon.
Coole Aussage. Danke, Monika. Danke.
Danke. Auch dir.
Nicht zu viel versprochen. Ich bemühe mich immer natürlich, die Geschichte aufzugreifen, und das fällt ja bei Monika bei so einer Geschichte auch nicht schwer. Wir, und das habe ich in der Anmoderation schon gesagt, sind im Dezember, das ist die Zeit, wo man sich überlegt, wem könnte ich mein Geld, einen Teil davon anvertrauen. Wenn ihr das uns anvertraut, sind wir euch dankbar. Wir gehen in ein Jahr 2026, wo finanziell sehr herausfordernd sein wird. Wenn wir die neuen Evangelisationen starten, die Ausstellungen sind, in denen es viele Fotos gibt, in denen Filme laufen und abends super fromme Live-Sendungen produziert werden, also super fromm, so jemand mit Monika vor Publikum. Wir freuen uns so drauf. Und deshalb vielen Dank, wenn ihr denkt, die kann ich unterstützen. Hier ist der Link, QR-Code, irgendwo taucht er jetzt auf unsere Unterstützerseite. Danke, wenn ihr davon Gebrauch macht. In 2 Wochen gibt's einen neuen Film. Und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.